Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe. 1912, vor 100 Jahren, wurde Albanien in den heutigen Grenzen unabhängig. Und vor etwas mehr als 20 Jahren schüttelte es die kommunistische Diktatur ab. Wo steht das Land heute? Der Fotograf Hans-Peter Just hat Albanien über längere Zeit beobachtet. Kurz nach dem Sturz des kommunistischen Regimes 1990 reiste er erstmals hin. Bis heute hat er die krisenhafte Transition von der Diktatur zur kapitalistischen Demokratie festgehalten. Entstanden ist daraus ein überaus facettenreiches Porträt in Buchform. Darin stellt Jost die unangenehme Frage, ob die letzten beiden Jahrzehnte verloren waren. Kunstredaktor Sascha Renner hat den Fotografen getroffen, kurz nachdem dieser von seiner letzten Albanienreise in die Schweiz zurückgekehrt ist.
Hans-Peter Jost, Sie sind soeben aus Albanien zurückgekehrt, haben Sie mir gesagt, vor 2 Tagen. Was haben Sie da gemacht?
Ich war in Albanien und habe mein Buch zum zweiten Mal dort präsentiert und versucht zu verkaufen. Der Titel sagt das jetzt noch nicht aus, aber ich denke, es ist nicht ein Buch liebliches Albanien, wie es schon Dutzende davon gibt, sondern es ist ein Buch, das eine Zeitspanne von 20 Jahren aufzeigt. Und da sind die Unruhen in 97 und dann auch, was in der neueren Zeit geschehen ist, sei es dieses chaotische Wachsen der Städte, auch Korruption, oder, kommt im Text dann vor.
Außergewöhnlich ist ja, dass dieser Band, das ist ein Fotobuch, der auch Texte enthält, dass diese Texte auch in Albanisch übersetzt sind, dass Sie also bewusst auch dieses Buch nach Albanien zurückbringen und dort Reaktionen erzeugen wollen. Darüber sprechen wir dann später. Gehen wir nun ein bisschen zurück in die Zeit. Sie beobachten Albanien seit vielen Jahren. Kurz nach dem Sturz des kommunistischen Regimes 1990 waren Sie zum ersten Mal da, ich glaube 1991. Warum Albanien? Was hat Sie an diesem Land damals interessiert?
Es war so, als Jugendlicher, das war Ende der 60er, Anfang 70er Jahre, habe ich Radio Tirana auf Deutsch gehört. Das war der Propagandasender von Enver Hoxha. Und die haben halt erzählt, wie sie es toll haben. Und ich als Jugendlicher, vielleicht auch ein bisschen naiv, habe das geglaubt anfänglich. Bis ich dann im Laufe der Jahre natürlich darauf kam, dass dem nicht so ist. Ich wollte das Land immer einmal bereisen, aber es war leider nur möglich, also bis zu Enver Hoxhas Tod im 85 konnte man nur in ganz kleinen Gruppen hinreisen und dann von 85 bis 90 auch größer, aber natürlich nie als Fotografen oder Journalisten deklariert, oder? Und das hat mir nicht gepasst und so musste ich warten, bis es mir die Möglichkeit gab, nur mit einem Visum dort einzureisen als Einzeltourist natürlich. Das war dann im September 91 und ich habe eine Bekannte, die war kurz im Frühjahr 91 für das IKRK, hat die dort Gefängnisse besucht und diese Schweizer Freundin, die hat mir dann eine Adresse gegeben von einer Sängerin, die sie dort unten kannte. Und so mag ich mich noch sehr gut erinnern, wie ich da im 91, es gab kaum Strom und die Swissair war die einzige oder eine der wenigen Fluggesellschaften, die von Zürich nach Tirana flogen, oder? Und da bei der Landung mussten sie eine Kurve machen und der Pilot hat gesagt, schaut mal runter, jetzt müssen sie die Kühe wegtreiben und so von der Landepiste. Es war einfach verrückt, oder, diesen Zustand dort zu sehen. Und dann voller Angst, oder, bin ich dann da in ein Auto gestiegen, weil damals gab es ja vor allem Kosovo-Albaner bei uns und man hört auch schon damals Schlechtes über die Albaner und so weiter, oder. Und ich stieg dann in ein Auto und ließ mich in die Stadt Tirana chauffieren an diese Adresse, die ich da hatte. Als ich da klopfte an die Tür, fragte man durch die Tür, weil die selber auch Angst hatten, oder? Wer siehst denn so? Und ich sagte, ein Freund von Sarah. Ah, okay. Und dann hörte ich, wie 3 Schlösser aufgingen und so, oder? Und sie mich reinnahmen. Und dann, war ich dort ein willkommener Gast. Und so Gast, also dass ich im Ehebett schlief und die ganze Familie mit Großmutter schlief in einem ganz kleinen Zimmer, oder? Und dann habe ich gesagt, von jetzt an nur noch, wenn ich da auf dem Sofa schlafen kann und so weiter.
Sie begegneten also großem Misstrauen und gleichzeitig auch großer Gastfreundschaft. Das war kurz nach dem Wandel 1991. In welcher Stimmung war damals das Land? War das eine Euphorie nach dem Ende fast eines halben Jahrhunderts kommunistischer Diktatur?
Nein, also fast 50 Jahre waren die unterdrückt. Und das Unterdrücken, das bedeutet, dass man also nicht lange Haare tragen durfte, dass man keine Emblems auf den T-Shirts haben durfte. Die Religion, die war ja seit dem 67 verboten. Man muss sich das vorstellen, also Sigurin, das ist die Geheimpolizei, die Sigurimi, oder? Und die hatte alles unter Kontrolle, also das begann schon in den Schulen, dass man die Schüler fragte, oder? Um Ostern rum, so, habt ihr Eier gegessen und welche Farbe hatten sie und so weiter, oder? Um herauszufinden, dass sie Ostern in der Familie im Geheimen gefeiert hatten, oder? Das war halt wirklich ein Misstrauen, ein absolutes Misstrauen jedem gegenüber. Also unter den Einheimischen ein Misstrauen, dann auf der Straße, man sprach nicht groß mit anderen Leuten. Und Not, das heißt, es gab kein Strom oder fast kein Strom, oder? Und wenn man sich das vorstellt, in Tirana, die hatte damals circa 220.000 Einwohner und der Strom kam vielleicht im Tag für 4 Stunden, der Wassermangel und so, weil alles, das ganze System war schon zusammengebrochen, oder? Funktionierte nicht mehr.
Nun kamen Sie da als Ausländer in dieses paranoide Klima nach der Wende. Wie hat man denn auf Sie als Fotograf reagiert? Wie haben Sie den Zugang zu den Leuten gefunden?
Das Schwierige war einerseits die Sprache. Wenn sie eine Sprache konnten, war das Italienisch. Und somit konnte ich mich auf Italienisch verständigen. Dann, es ist so, sie sind sehr tolerant gegenüber dem Fremden, sehr großzügig, sehr gastfreundlich. Und das hilft natürlich, in Kontakt zu kommen mit den Leuten. Es gab wunderschöne Situationen, später dann auch, als ich übers Land fuhr, oder, hat man auch mich genommen und gesagt, das musst du fotografieren, weil früher durfte man ja solche Dinge nicht fotografieren und dann war dieser luftleere Raum und da haben die Leute halt einfach anarchiemäßig, haben sie bestimmt, was sie 49 Jahre lang nicht machen durften und haben dann gesagt, jetzt fotografier mal das und diesen Missstand und das, da schau mal das an, oder? Zum Beispiel, wie die Leute in den Häusern gelebt haben, keine Küche oder dann die Stromkabel in der Dusche. Anfänglich habe ich so Angst gehabt, das würde mich totschlagen, weil man hier einfach zu gefährlich ist, oder? Und das wollten sie alles, was ich fotografieren sollte. Es war nicht unbedingt das, was mich jetzt interessierte, aber doch, ich kam so ins Gespräch und ich war fasziniert und fand Freunde.
Was interessierte Sie denn als Fotograf? Das Buch, das heißt jetzt Albanien in Transition, das deckt einen Zeitraum von 20 Jahren ab. Aber wussten Sie damals bereits 1991, dass das ein Langzeitprojekt geben würde und dass das ein historischer Moment ist, den Sie da dokumentieren? War das Ziel Ihrer Reise?
Nein, anfänglich ganz bestimmt nicht, oder? Also anfänglich bin ich ja da im September 91 dorthin geflogen und wollte mal einfach schauen, wie sieht das jetzt aus, effektiv. Und dann habe ich so viel Spaß gehabt und irgendwo auch den Biss bekommen, immer wieder dorthin zu gehen und Geschichten zu machen. Das waren halt Reportagen, zum Teil themenbezogene. Also ich denke jetzt, also der erste Papstbesuch, das Einfallen mit diesen Mercedes, also die da aus Deutschland kamen. Es gab so die verschiedensten Geschichten, die ich im Laufe 91 bis 97 für vor allem Schweizer Medien, aber auch italienische und deutsche Medien produzierte. Und da habe ich nie gedacht, dass ich nach dem 97 nochmals zurückgehen würde, weil im 97, da war dieser Pyramidenzusammenbruch. Das heißt, es herrschte absoluter Chaos, also die Leute erschossen einander willkürlich. Das hat mich so abgeschreckt, diese Brutalität, diese Rohheit. Ich bin kein Kriegsfotograf. Es wurde dann alles, was dem Staat noch gehörte, zerstört. Und die Panzer fuhren auf den Straßen und so. Und ich habe gesagt, ja, das muss ich jetzt nicht sehen.
Ja, die Geschichte Albaniens nach der Wende, die verlief ja alles andere als geradlinig. Sie haben nun bereits den Lotterieaufstand 1997 erwähnt, als der Staat praktisch zusammengebrochen ist, weil die Leute ihre ganzen Ersparnisse verloren haben. Wenn Sie uns diese Geschichte kurz zusammenfassen könnten, was sind da die Wegmarken? Wie hat sich das Staatswesen seither entwickelt?
Also nach dem Tod Enver Hoxhas im 85 kam dann Rami Zalir an die Macht. Der hat gemerkt, dass er sich ein bisschen öffnen muss. Und auf Druck der Bevölkerung hat er dann auch die Religion, also die war ja verfassungsmäßig, war die verboten. Der einzige Staat der Welt als atheistischer Staat. Und das hat er dann auch 89 hat er das aufgehoben und wurde dann immer mehr unter Druck gesetzt. Und so kam es dann im Dezember 90 zu einer Revolution in Tirana. Und da hat er gemerkt, jetzt muss er Mehrparteiensystem machen, also muss er irgendwie eine Partei zulassen. Und da war Sali Berisha, der in der kommunistischen Partei war, der Leibarzt von Enver Hoxha war, oder? Wurde eingesetzt quasi, du bist jetzt der demokratische Chef, oder also er ist ausgetreten natürlich aus der kommunistischen Partei und er war dann der Chef von der demokratischen Partei. Und dann kam es zu Wahlen. Frühjahr 91 kam es zu den ersten sogenannten freien Wahlen. Die ländliche Bevölkerung halt oft ignorant und auch vielleicht Angst gehabt, nicht geglaubt, dass es wirklich frei wählen kann, hat mehrheitlich die bestehende Partei, also kommunistische Partei, Staatspartei gewählt. Und so war immer noch Rami Zalir an der Macht. Und dann ging der Druck weiter und im 92 wurde zum ersten Mal Sali Berisha gewählt. In einer freien Wahl. Das dauerte also bis 92. Und das Volk hat geglaubt, es würde vorwärts gehen, es würde jetzt mit dieser Freiheit, gewonnenen Freiheit, weil die meisten kannten die Freiheit gar nicht, würde irgendwie das für sie besser werden.
Man hatte also große Erwartungen, aber die wurden nicht erfüllt.
Nein, also Sali Berisha hat große Versprechungen gemacht, dass das Land zurückgegeben wird. Während dem kommunistischen Regime konnte man nicht frei reisen. Man durfte nicht von Shkodra nach Tirana den Wohnsitz verlegen, sondern nur, wenn die Partei oder die Arbeitsstelle einem geschickt hat. Da musste man gehen, oder? Da hat Sali Berisha gesagt, nein, jetzt kann man frei reisen und dann kommen halt alle Leute vom Norden, Süden, fielen dann über die großen Städte, vor allem Tirana her und haben wild gebaut. Das heißt, die haben einfach mal Land beschlagnahmt und eine Holzhütte draufgebaut, mit Plastik zugedeckt und versuchten dann ihr Glück in Tirana und Umgebung.
Das sieht man ja in dem Buch auch sehr schön. Es gibt da viele Bilder von unfertigen Gebäuden.
Ja, das sind zwei verschiedene Themen, oder? Das eine ist, dass das Eigentumsrecht nicht gelöst wurde. Also bis heute, 20 Jahre danach, gibt es immer noch Eigentümer einerseits, die noch nicht zurückkehrten. Also das heißt, das Land, das den ehemaligen Besitzern gehörte, das wurde nicht denen zurückgegeben, oder? Dann das zweite ist, dass angefangene Bauten oder Bauten irgendwo gebaut wurden und plötzlich dann einer Einsprache erhob und sagte, halt, das ist mein Land und da baust du nicht mehr weiter. Und dann ist auch alles blockiert und der Staat hat das bis heute nicht gelöst. Und das andere ist, was man oft sieht, diese Doppelseite, oder mit den vielen angefangenen Häusern, das ist dann von diesen Emigranten nach Griechenland, Italien, die das Geld schicken und dann so, wie auch früher die Süditaliener oder Sizilien, hat man das auch viel gesehen, oder? Dass sie angefangen haben zu bauen und dann irgendwie das Geld ausging und dann halt mal stehen ließen.
Es gibt noch viele offene Rechnungen, offenbar, die den Weg Albaniens in die Zukunft erschweren.
Ja, das Grundproblem ist Sali Berisha und die ganze Clique, die an der Macht ist, das ist die alte Clique, also die haben die Demokratie in dem Sinn nicht gelernt oder so, sondern sie haben das einfach zu ihrem Vorteil das genommen, was ihnen möglich war zu nehmen und haben sich bereichert, also weil einfach ein absolut korruptes System.
Hans-Peter Jost, wir sprechen hier auf DRS2 in Reflexe über Ihr neues Fotobuch Albanien in Transition. Sie haben den Papstbesuch erwähnt nach dem Ende der kommunistischen Diktatur, unter der ja jegliche Religionsausübung verboten war. Haben wir es denn heute mit einem Wiedererstarken der Religion zu tun?
Das ist das Wunderschöne, also das heißt, als dann die Religionsfreiheit wieder hergestellt war, da fielen alle Religionen, also die verschiedensten Richtungen, das heißt die Christen, Katholen, die freien Kirchen, die Muslime, die Bektaschi, die Baha'is, alle fielen über dieses Land her, oder? Und wollten missionieren. Und das ist bis heute, würde ich sagen, das ist das Erstaunliche in Albanien. Das ist für mich eines der friedliebendsten Länder, was die unterschiedlichen Religionsgemeinschaften betrifft. Da leben Katholiken, Orthodoxe, albanisch-orthodoxe, Protestanten, Muslime friedlich zusammen. Und
Sie haben das ja auch fotografiert im Buch, sehen wir verschiedene Beispiele dafür. Wir sehen beispielsweise Moscheen, die mit wahhabitischem Geld gebaut wurden, also eine strenge Auslegung des Islam. Wir sehen Pilger, die den heiligen Antonius verehren.
Was ja auch verboten war, während der Enver-Hoxha-Regime hat man mir gesagt, dass die bei Nacht und Nebel sind die da hochgepilgert und heute führt eine Straße hoch und es gibt eine große Kirche dort oben und so. Also das hat sich wahnsinnig gemacht.
Das heißt, die Religionen haben die Zeit des Verbots unter dem Kommunismus praktisch unbeschadet überstanden. Auch andere Bräuche offenbar. Es gibt in Albanien, vor allem im Norden, den sogenannten Kanun. Das leitet sich ab vom griechischen Kanon. Das ist ein altes albanisches Gewohnheitsrecht. Da ist etwa das Strafrecht oder das Eherecht oder das Erbrecht geregelt. Das ist das Fundament des patriarchalischen Gesellschaftsmodells in Albanien, das bis ins Mittelalter zurückgeht. Sehen Sie heute ein Wiedererstarken dieser patriarchalen Strukturen? Unter dem kommunistischen Regime war dieses alte Gewohnheitsrecht ja verboten. Das heißt, auch die Frau war etwa dem Mann gleichgestellt. Wie verhält sich das heute?
Dieser Kanon, es gibt verschiedene Kanuns, oder? Und Tukacin, das ist der berühmteste, bekannteste, nach dem sich mittlerweile die meisten berufen, oder? Die versuchen, nach dem zu leben. Wobei, was ich gehört habe, ist, dass während dem kommunistischen Regime wurde es einfach brutal unterdrückt. Das heißt, also, wenn jemand einen umgebracht hat, dann wurde er erschossen auch, oder irgendwie eingesperrt ein Leben lang. Und nach dieser Öffnung, der Staat hatte keine Macht. Das bedeutete, dass vor allem wegen Grund, wegen Ländereien und so weiter, wurden Leute umgebracht. Und der Staat sagt natürlich immer noch, es ist verboten, sich nach diesem Kanon zu verhalten und Blutrache auszuüben. Und ein anderes Problem ist, dass heute oft Kriminelle, die aus niedrigen Gründen jemanden umbringen oder sich dann auf den Kanon berufen, das ist aber nur Kriminalität. Das hat mit dem Kanon im gelebten Sinn nichts zu tun.
In Ihrem Buch zeigen Sie Gegenüberstellungen von Bildern. Können Sie was dazu sagen, warum Sie sich für diese Form der Präsentation entschieden haben?
Ja, es gibt so lustige Dinge, oder? Also es gibt dieses Museum auf dem Hauptplatz in Tirana, auf dem Skanderbegplatz, und da ist ein wunderschönes Mosaik aus der kommunistischen Zeit, die Albaner, die da vorwärts marschieren und Gewehr halten und so weiter. Und auf der Fahne war der Kommunistenstern. Und kurz nach der Öffnung, eines der ersten Handlungen, die sie gemacht haben, war, diese Kommunistensterne rauszunehmen aus dem Mosaik. Und ich habe es ja dann gegenübergesetzt, dass er mit dem nicht Mercedes-Stern wäre auch gegangen, aber Heineke-Stern ist ähnlicher als wie der Kommunistenstern.
Oder? Ja, zwei identische rote Sterne, ja. Die wir hier auf einer Doppelseite einander gegenübergestellt sehen. Das fällt auch auf, wenn man das Buch durchblättert, die starke Präsenz internationaler Konzerne, der Werbung und so weiter.
Also die, nach der Öffnung, also in den 90er Jahren, oder, da kamen die internationalen Konzerne, versuchten auch in diesem kleinen Land, damals glaube ich 3,5 Millionen Einwohner, oder, wollten irgendwie Geschäfte machen, oder, weil es war ein jungfräuliches Land, also nicht nur die verschiedenen Religionen kamen daher, sondern auch Konzerne. Und ich habe also entsetzliche Dinge erlebt, einmal einen amerikanischen Berater einer Chemiefirma, oder, der mir einfach gesagt hat, hier ist das Land, wo ich meine Chemie, die ich sonst weltweit nicht mehr losbringen, die kann ich hier noch abbringen. Und die Italiener wollten dort ein Atomkraftwerk bauen in Durres Und das wurde dann aber abgelehnt und auch Mülldeponie habe ich jetzt gelesen, da wollten sie machen. Und mittlerweile sind natürlich die Albaner auch informiert und lassen nicht mehr einfach alles zu. Die Jungen also vor allem, oder ich habe ganz tolle junge Leute, Albaner kennengelernt, also fantastische Leute. Die meisten haben dann noch auswärts studiert, also sei es in Wien, in Genf, Brüssel oder Heidelberg und so. Und gebildet, hochgebildet und mit unserem Drive, also sage ich jetzt drauf. Oder also so, dass die sich wehren können gegen solchen Missbrauch. Oder?
Heißt es auch, dass die Leute heute wieder nach Albanien zurückkehren und am Aufbau des Landes arbeiten? Albanien hat ja unter den Massenauswanderungen in den letzten 20 Jahren Bevölkerung verloren. Die Bevölkerung ist ja von 3,2 Millionen auf 2,8 Millionen in dieser Zeit zurückgegangen. Und jetzt blickt man optimistisch in die Zukunft und arbeitet an dieser Zukunft?
Ich glaube nicht, dass es die Tendenz gibt von einer Rückkehr, sondern das Gegenteil. Sie sind ja nicht bei Schengen dabei, aber sie können visumsfrei reisen, oder? Und da habe ich so viele Jugendliche gehört, die gesagt haben, sie nutzen das aus und gehen, weil Albanien ein Land ohne Zukunft ist, ihrer Meinung nach.
Hans-Peter Joost, eine Gegenüberstellung von zwei Bildern, die mir auch sehr bezeichnend erscheint, für den Übergang von der kommunistischen Planwirtschaft zur kapitalistischen Marktwirtschaft, das haben wir jetzt vor uns. Es zeigt auf der einen Seite ein schwarz-weißes Bild, das diesen zentralen Platz in Tirana zeigt, den Skanderbergplatz. Es regnet, es ist eine düstere Atmosphäre. Auf der anderen Seite sehen wir eine Stretch-Limousine. Hat sich das Geld ganz neu verteilt? Die Macht, sind die Einkommensunterschiede größer geworden, auch die Unterschiede zwischen Gewinnern und zwischen Verlierern der Öffnung?
Auf jeden Fall. Also diese Schere, die hat sich weit geöffnet. Und ich habe mir gerade jetzt auf dieser Reise wieder von einem Journalisten sagen lassen, dass die Kriminalitätsrate massiv angestiegen wäre, weil eben diese Schere sich geöffnet hat. Und ich möchte jetzt das aber doch den Hörer sagen. Also als Tourist ist es das beste Land, was man bereisen kann. Wenn man die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beachtet, ist es absolut schön, in diesem Land rumzureisen und ungefährlich. Absolut ungefährlich. Man hat so falsche Vorstellungen vor Albanien, oder? Das sind interne Sachen und man kriegt mit dem nichts mit. Man wird nicht behelligt. Im Gegenteil, oder? Man wird aufgenommen, oder? Und man ist so großzügig und gastfreundlich und tolerant. Und zum Beispiel dieses Bild ist für mich ein sehr wichtiges Bild. Man sieht hier eine traditionell gekleidete Frau aus den Bergen, sage ich jetzt, was zwar in Albanien ein Schimpfwort ist, weil das hinterwäldlerisch bedeutet und so weiter. Und diese Frau trägt Plastikschlappen und verkauft Coca-Cola, Fanta in PET-Flaschen und so weiter und hat eine Kühlbox aus Kunststoff und so weiter. Und das war im 91, war das alles nicht vorhanden. Man muss sich das vorstellen, es gab keine Plastiksäcke. Es gab nur Glas, Blechgefäße und so weiter und das wurde alles sorgfältigst aufbewahrt. Und wenn mal jemand einen Plastiksack gehabt hätte, weil einer Verwandter aus Amerika kam und ihn besucht hat, der wusch ihn aus und benutzte ihn wieder und wieder und wieder, oder? Und heute ist das Land leider an vielen Stellen eine Müllhalde. Und das macht mich manchmal traurig.
Hans-Peter Joost, Sie waren auf dem Land, Sie waren in den Städten. Haben Sie da auch ein ganz modernes Tirana zum Beispiel getroffen?
Ja, also das modernste ist der sogenannte Bloku. Früher war das vorbehalten nur den Staatsträgern, also Enver Hoxha und seine Minister und so haben dort gelebt, isoliert. Man durfte dort nicht rein. Und heute ist es das Ausgehzentrum Tiranas. Die Leute haben diese Häuser, diese Villen beschlagnahmt und haben Bars und Esslokale eingerichtet. Und mittlerweile gibt es auch Alternativkultur. Also in dieser Galerie, in der ich ausgestellt hatte, in Tirana Express, die ist also wunderbare Galerie in einer Lagerhalle, wo früher halt die Eisenbahn in ihre Waren angeliefert hat. Und das ist das moderne Albanien, eben nicht mehr das Traditionelle, wie wir auch erlebt haben, also einen 20-Jährigen, diesen Victor, der da im Buch auch beschrieben wird, der lebt in Italien seit Jahren, aber seine Braut, das sucht immer noch sein Vater, seine Mutter aus, oder also die Frau, die er mal heiraten muss. Das erstaunt mich, nach Jahren im Ausland immer noch willig da mitzumachen und sich die Braut von den Eltern vermitteln zu lassen.
Ja, das zeigt sehr schön dieses Spannungsfeld zwischen Moderne und Tradition. Die Geschichte von Victor, die finden wir auch in Ihrem Buch, in einem Text. Wie erwähnt, sind diese Texte auch in Albanisch abgefasst, neben Englisch. Und Sie kamen soeben eben zurück aus Albanien, wo Sie Ihr Buch auch vorgestellt haben. Sie haben eben erwähnt, Sie haben auch ausgestellt in Tirana. Hat Ihr Buch da ein Echo ausgelöst in Albanien?
Also Fatos Lubonia, der die Einführung in das Buch geschrieben hat, der saß 17 Jahre in verschiedenen Gefängnissen. Er selber hat ein sehr gutes Buch geschrieben darüber, über seine Gefängniszeit. Und der kam erst im Frühjahr 91, kam der erst frei, oder? Er hat mir gesagt, dass das Buch bei diesen Leuten, die er kennt, also er tritt viel in Fernsehshows auf und so weiter, gut angekommen wäre. Und Journalisten, die finden das toll, das Buch. Ich selber habe einfach gemerkt, dass die einfachen Leute das nicht toll finden.
Es ist kein Postkartenbuch.
Ja, es ist kein Postkartenbuch und der Albaner eben gastfreundlich, er möchte die schöne Seite zeigen. Er möchte nicht das Böse, das Schlechte oder das Widersprüchliche zeigen und sehen. Wenn ich ihnen das geschenkt habe, dann am nächsten Tag gefragt, ja, wie findest du das? Ja, das ist aber nicht das richtige Albanien und so weiter, oder? Weil sie einfach sich gerne, das ist verständlich, von der besseren Seite zeigen möchten.
Warum war es Ihnen wichtig, die Texte auch in albanischer Sprache im Buch zu haben? Ich nehme an, die Verkaufszahlen können es nicht sein. Normalerweise mit so einem Fotoband zielt man auf den internationalen Markt, wo auch die kaufkräftigen Kunden sind.
Mhm. Nein, das war mir ein Anliegen, weil ich habe den Eindruck, ich kenne all die 2,8 Millionen Albaner. Weil wenn man so durchs Land reist, oder irgendwo, man fällt natürlich als Ausländer immer noch auf und im 97 habe ich mir abgeschworen, ich gehe nie mehr dorthin. Und ich war viel mit einer Journalistin, habe für die NZZ Wochenendbeilage viele Beiträge gemacht. Und damals, als diese Journalistin da absagte, habe ich gesagt, nein, ich will nochmals hingehen. Oder? Und bin dann mit einem anderen Journalisten und habe eine Geschichte gemacht für die Weltwoche über die Mercedes, weil die haben eine der höchsten Dichten an Mercedes. Das heißt, es gibt sogar so Witze, die besagen, da wäre der Mercedes-Vertreter aus Stuttgart nach Tirana geflogen und am Marinas ist er rausgestiegen aus dem Flugzeug, Taxi genommen und wollte reinfahren und sein neuestes Modell vorstellen. Und dann hat er gesehen, das fährt schon lange auf den Straßen Tiranas. Und dieses Jahr feiert Albanien 100 Jahre. Einen guten Grund, auch noch so ein Buch zu machen.
100 Jahre seit Albanien im Zuge des Balkankriegs in der heutigen Gestalt unabhängig wurde.
Genau, also das heißt, die Großmächte haben bestimmt, oder, dass das jetzt Albanien ist. Das war 1912 und irgendwie offiziell dann anerkannt und so wurde es im 13, aber ja.
Hans-Peter Jost, zum Schluss ein Fazit. Sie haben es angedeutet, die jungen Leute glauben nicht an die Zukunft ihres Landes. Waren die letzten beiden Jahrzehnte seit der Wende zwei verlorene Jahrzehnte?
Nein, ich glaube, verloren auf keinen Fall. Ich denke, es ist einfach schwierig, wenn man 50 Jahre unterdrückt wird, alles verboten ist, Selbstbestimmung nicht möglich war und dann plötzlich eine absolute Freiheit hat, oder? Wo nicht wiederum jemand ist, wo sagt, wo es lang gehen soll, dann kommt es unweigerlich, wie es kam, oder, zu diesem Chaos, zu dieser Anarchie. Und das sind Erfahrungen. Ich denke, also die jungen Leute, die ich jetzt wieder getroffen habe, die haben so was von gelernt. Und somit, ich glaube nicht, dass es vergebens war, diese zwei Jahrzehnte. Und es ist etwas passiert, positiv, glaube ich auch. Freiheit ist etwas Schönes. Es ist noch ein weiter Weg, den sie machen müssen. Leider sind halt einfach immer noch zu wenig Junge, die dann auch das haben, die Macht, um das verändern können zum Positiven.
Hans-Peter Jost, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Albanien 20 Jahre nach dem Ende der kommunistischen Diktatur. Das war eine Sendung von Kunstredaktor Sascha Renner im Gespräch mit dem Fotografen Hans-Peter Just. Sein Buch Albanien in Transition ist im Bentele Verlag erschienen. Falls Sie die Fotografien von Hans-Peter Just über Albanien interessieren, dann finden Sie einige spannende Beispiele davon auf unserer Website drs2.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.